Das Lied, das wir gesungen haben, stammt ja, wie Sie gesehen haben, von unserer Liederdichterin, die so viele Lieder gedichtet hat, Fanny Crosby. Und ihre Geborgenheit, die sie selber gefunden hat, in diesem tiefen Frieden in Gott. In Amerika sagt man, dieses Lied ist das Lied der Mütter, die ein Kind verloren haben. Geborgen beim Heiland. Und darum ist dieses Lied sicher in den Armen Jesu ein weit verbreitetes Lied. Ich sage immer, wenn Sie mal nach Peking kommen, auf den Platz des himmlischen Friedens, Sie wissen, da darf man nichts Christliches sagen, da pfeifen Sie einfach die Melodie. Und da werden Sie ganz viele Chinesen auf einmal rumdrehen und sagen, ach, Sie gehören auch zu diesen Christen. Das ist so wunderbar. Das ist so ein Erkennungszeichen. Das können Sie aber auch in Stuttgart probieren, auf dem Schlossplatz. Und dann werden Sie auf einmal merken, wie viel Jesus-Leute es doch in dieser Welt gibt. Das Lied ist so etwas Wunderbares, weit verbreitet durch alle Länder der Welt. Von den Zigeunern bis zu den Indianern. Und überall wird das gesungen, in allen Hütten der Elenden und der Armen in Jesus geborgen. Und wir haben heute einen Abschnitt. Es war auch so schön, dass der Peter Krust vorhin das gespielt hat, das schöne Lied von Spafford, wenn Friede mit Gott, deine Seele durchdringt. Das ist ganz wunderbar. Er hat das ja gedichtet, nachdem 4 Kinder ertrunken waren im Atlantik. Seine Frau allein gerettet wurde bei einem Schiffsuntergang und er ist nach Jerusalem gegangen, war ein berühmter Rechtsanwalt in Chicago, nach Jerusalem gegangen, schon im 19. Jahrhundert, und hat ein Heim angefangen für arabische Kinder am Damaskustor. Überall, müssen Sie mal fragen, nach Horatius Spafford, auf dem Zionsfriedhof ist seine große ein Grabmal in die Mauer eingelassen. Und er hat in Jerusalem ein Haus gegründet, heute ein ganz nobles Hotel, American Colony. Das ist Horatius Spafford, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Der hat gefunden, wo die Seele Ruhe findet. Mir ist das so wichtig, dass wir die Zusammenhänge ein wenig auch kennenlernen und damit lieben. Und dann lesen wir diesen herrlichen Psalm, wo das von diesem Frieden steht. Er ist hier in meiner Bibel überschrieben, kindliche Ergebung. Kindliche Ergebung von David. Was führt uns David dahin in den Frieden Gottes? Ein Wallfahrtslied. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Und da steht eigentlich das Wort, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, ein abgestilltes Kind bei der Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Schade, dass Sie den Psalm nicht auswendig können, denn der ist so wunderbar und so wichtig. Jetzt sind ja in diesen Tagen unsere Urlauber unterwegs und sie haben große Träume. Sie erinnern sich noch, wie ihre Lieben aufgebrochen sind und gesagt haben, wir gehen ganz, ganz weit irgendwohin und sie suchen, was suchen sie? Alle Stille. Suchen alle Stille. Und jetzt ist interessant, man kann am einsamsten Strand sein, nur noch Palmen und das Meeresrauschen und doch keinen Frieden finden. Unsere Urlaubswerbung, die schafft ja hauptsächlich mit diesen Bildern totaler Einsamkeit, weil wir sagen, wir haben so viel Stress, wir sind so in der Spannung, wir sind so aufgerieben, natürlich haben wir einen Urlaub verdient, ist ja was Tolles. Also wenn eine Regierung von ihren Untertanen verlangen würde, jeder muss jetzt für 4 Wochen seine gute Matratze verlassen, seine gute, schöne Heimat und in die Fremde ziehen und dann noch viel Geld zahlen. Die Leute würden alle aufbegehren und sagen, mache ich doch nicht. Aber das machen alle nur, weil sie eine Hoffnung haben. Wir wollen die große Ruhe und den Frieden finden. Und wenn Sie zurückkommen, sagen Sie, ach, das war so teuer und das Wetter war so schlecht und die politischen Unruhen waren so groß und dann waren die Autos da und die Flugzeuge sind gerade auf dem Flugplatz gelandet, die Baumaschinen und Kindergeschrei war da, Hunde haben gebellt, wir haben die Ruhe nicht gefunden. Also man sucht, alle suchen die Ruhe und den Frieden. Und wo findet man ihn? Warum findet man ihn nicht? Sehnsucht nach Stille und Geborgenheit. Sie haben das Richtige los erwählt. Sie sind zur Lahe gegangen. Und da reden wir davon, wo man wirklich zum Frieden kommt und zur Stille. Denn das Problem ist unser unruhiges Herz. Das ist ein Schlachtfeld, was in unserem Herzen abläuft. Wenn Sie erzählen würde, was Sie heute Nacht, wo Sie wachgelegen sind, alles an schweren Gedanken mit Ihrem Herzen haben ausfechten müssen. Das sind die Sorgen, das sind die Ängste, da liegen die Probleme der Zukunft vor uns. Was haben Sie alles für schwierige Erwartungen, ärztlicherseits, medizinischerseits, wenn die Ergebnisse kommen, wo man sich überlegt, wie geht jetzt alles weiter? Und das Schlimmste in unserem Herzen ist ja, dass so viel Bitterkeit drin ist. Ich kenne Leute, man glaubt es kaum, die sind schon alt und die reden immer noch von dem Unrecht, das ihre Eltern ihnen zugefügt haben, wo sie Kinder waren. Meine Eltern haben mich nicht studieren lassen, bloß weil ich eine Frau bin. Meine Brüder haben studieren dürfen und sind bitter. Und die haben ihr ganzes Leben mit Bitterkeit gefüllt. Natürlich war es ein Unrecht von den Eltern. Eltern machen viel Unrecht. Aber die Bitterkeit macht sie kaputt und raubt ihnen den Frieden. War so schön, wir waren in einer Freikirche, wo wir gern hingehen, bei uns in der Zuckerfabrik in Stuttgart, die Evangelium für alle. Und da hat der Bruder Michael Happle so schön erzählt von der Vergebung. Wir müssen eigentlich im Leben viel mehr vergeben. Aber wir sind alle so Leute, wir schaffen an lauter Verletzungen, die uns Menschen zugefügt haben. Vorgesetzte, Geschwister, andere Leute, die wir getroffen haben, da sagen, wir können noch die Ordner runterholen. Sagen, da das E-Mail, das der geschrieben hat. Und was der mir damals gesagt hat, ein Protokoll. Und wir vergiften unser ganzes Leben damit, weil wir nicht loslassen können in der Vergebung. Das Herz tut so schwer und hat den Unfrieden in sich drin. Verbittert. Und dann denken wir noch oft, was uns alles versäumt wurde. Und dann erst recht die, wo die Ehe zerbrochen ist. Wo man im Streit auseinanderging. Manchmal sage ich so, gibt es überhaupt noch ein evangelikales Haus, wo man nicht ums Erbe gestritten hat, wo die Familie auseinanderbrach? Sind Sie froh, wenn Sie der Einzige sind, wo es noch stimmt? Aber weil so viel Bitterkeit ist, was man sich oft an den Kopf geworfen hat und wie viel Feindschaft da ist. Und da möchte ich einfach das von dem David lernen. Wie kommt das Herz zur Ruhe und zur Stille? Der David hat es ja gar nicht leicht gehabt. Also, wer Geschwister gehabt hat, weiß, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Die, die allein aufgewachsen sind als Einzelkind, das ist auch nicht leicht. Aber der David hat ja Brüder gehabt, und zwar eine ganze Reihe. Und als der Vater sagt, geh zu deinen Brüdern, da ist gerade Krieg mit den Philistern. Philister, das sind ja die Palästinenser, bis heute geblieben. Der gleiche Name, Philister, Palästinenser. Bringt denen Käse und Brot ins Feld. Was hat denn der Bruder Eliab zu ihm gesagt? Erinnern Sie sich noch? 1. Samuel Buch, bevor er da den Kampf mit Goliath macht. Da hat er dann natürlich gehöhnt. Ich kenne deine Vermessenheit. Ich kenne deine Vermessenheit. Lassen Sie mich selber lesen. Das ist so schön dort beschrieben. Und bring diese 10 frischen Käse, bringe sie dem Hauptmann und so weiter. Sprach Eliab, sein ältester Bruder, warum bist du hergekommen? Wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Das muss man mal verdauen, wenn das ein Bruder einem in den Kopf wirft. Sie haben sich ja auch schon manches ausgehalten im Laufe ihres Lebens. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. Dabei ist er David ja der Retter geworden, der den Goliath bekämpft hat. Und kaum hat er den Goliath bekämpft, wissen Sie, was Saul zu ihm gesagt hat? Wer bist denn du, Junge? Das war der König, der hat ihn auch wieder runtergesetzt. Der König Saul, der überhaupt nichts erreicht hat gegen die Philister. gehöhnt. Das Leben besteht ja nur aus Degradierung. Und unsere Gemeinde hier ist eine Versammlung von lauter Leuten, die auch im Leben zu kurz gekommen sind. Wenn Sie mal wirklich auspacken, jeder von uns ist zu kurz gekommen. Keiner ist richtig auf die Werte gekommen. An den Platz, wo man hin wollte, man wurde benachteiligt. Andere haben sich vorgedrängt, mit den Ellbogen abgeschoben. Es hat der David in ganz schrecklicher Weise mitgemacht. Und das Schlimmste war noch, er hat eine Ehefrau gehabt. Also ich hoffe, dass das Ihnen nicht passiert. Die Michal, das war ein Luder. Also, liebe Leute, also wisst ihr, wie es war? Als er die Bundeslade nach Jerusalem geführt hat, da war der David so begeistert. Gott wohnt hier an dieser Stätte. Und wie er nach Hause kam, die stand ihm im Wellholz da, und die hat ihn verspottet mit ihrem Mundwerk. Das ist noch viel schlimmer. Beim Wellholz, das vergeht wieder. Aber die hat gespottet und hat gesagt, wie herrlich ist heute der König gewesen, als er sich vor den Mägden und Männern entblößte. Er hat bloß Hemd ausgezogen gehabt, es ist ein heißes Land. Er hat sich entblößt, wie sich die losen Leute entblößen. Ha, du König, verspottet sie ihn. Und David hat diesem Lästermaul nur gesagt, ich freue mich vor dem Herrn, der mich erwählt und zum Fürsten bestellt hat. Ich will noch viel geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Sehen Sie, wo hat der David Frieden gefunden? Vor dem lebendigen Gott. Er hat all die Verwundungen und Verletzungen seines Lebens vor dem Herrn getragen und hat sie dort einfach abgelegt. Und hat das einfach gesagt und sagt, Herr, da ist der tiefe Frieden. Herr, vor dir stehe ich und vor dir bin ich da. Ich kriege dort den Frieden durch, nur durch dich. Bei Jeremia steht so schön drin, das Herz ist ein trotziges und verzagtes Ding. Das ist eine schöne Formulierung. Ein trotziges und verzagtes Ding, wer kann es ergründen? Und das ist schön, dass man heute Morgen mal sagt, das größte Problem beim Frieden finden, bei der Stille finden, ist unser eigenes Herz. Wie kriegen wir das? Und das können wir von dem David lernen. Ich bin nicht hoffärtig und nicht stolz. Meine Augen sind nicht stolz. Es geht mir nie um mich. Das ist nämlich das Gefährlichste, dass ich da und um mich bin und dann bin ich verletzt, wenn ich entehrt bin und wenn ich gekränkt bin. Nein, Herr, ich stehe vor dir und ich bin dein Kind und von dir erwählt. Können Sie das heute Morgen von sich sagen? Herr, du kennst mich durch und durch. Du kennst mich mit allem, was da ist. Ich lebe doch nur vor dir und für dich. Das Hoffärtigsein ist immer ein Wesen, das in dieser Welt üblich ist. Hoffärtig. Das heißt, man muss vor der Welt etwas darstellen, man muss vor der Welt etwas angeben, man muss in der Welt immer eine Schau machen. Das ist ja heute ganz schlimm geworden. Auch die Christengemeinden haben das kopiert für die Gottesdienste. Wir müssen überall eine Schau machen, ganz toll, ganz wunderbar. Und dass man nur sagen, wir sind ein armes und geringes Volk, aber der Herr hat uns lieb. Was wollen wir denn mehr von uns sagen? Wir sind Staub und Asche, aber erwählt als Gotteskinder. Und Jesus sucht uns und unser größter Adel, unsere größte Würde ist, wir gehören zu Jesus. Und er hat uns erkauft mit seinem Blut und wir sind sein Eigentum. Und das ist der Stolz unseres Lebens. Dürfen doch die anderen uns verspotten und verlachen. Was soll's denn? Es darf uns doch gar nicht mehr verletzen. Und da ist wichtig, ein Entschluss, ich möchte nicht mehr diesen alten Dingen nachhängen. Ich möchte nicht nach hohen Dingen trachten, sondern ich möchte ganz schlicht meinem Herrn dienen. Das ist überraschend, dass der König David nie dieser Sucht erlegen ist, der große Repräsentant zu sein. Das ist so ein Wort heute, der König, der repräsentieren muss. Er war der Hirtenjunge, den der Herr erwählt hat, Nacht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das war das Entscheidende. Ach Herr, ich will nur dich haben, das soll das Größte sein für mich. Und dann darf selbst die Michal spotten und lästern. Mir kann das doch nicht schaden. Ich habe diesen großen Frieden bei meinem Herrn. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Was sind denn das für große Dinge? Er hätte ja träumen können, auch als König, was er alles noch machen will. Sind es Dinge der persönlichen Machtentfaltung, was ich alles noch tun will? Sind es, dass er die Geheimnisse des Lebens lösen wollte? Ach, wisst ihr, Man darf jetzt so ganz schlicht einfach sagen, ich will mich einfach freuen meines Herrn, dem ich gehöre. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ich lasse mir genügen an dem, was der Herr gegeben hat. Jeder Tag ist ein Tag unter seiner Fürsorge. Und ich werde von ihm wunderbar versorgt. Was soll denn noch sein? Ich freue mich an ihm, wie er mich versorgt. Und das ist das schöne Bild für wahr. Meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Nun ist das ja ein ganz wunderbares Bild. Die Mutter, die ihr Kind trägt. Wir Väter können das gar nicht so gut wie die Mütter. Das ist was ganz Besonderes. Und das kommt schon davon her, dass die Mutter das Kind stillt. Aber das ist das Schönste, wie wir es jetzt bei den Enkelkindern wieder erleben, wenn sie heiraten und wieder Kinder haben, ist das wunderbar, dass durch die Jahrhunderte hindurch dieses herrliche Bild und in der Bibel nochmal entfaltet wird als ein Bild, wie ich in den Armen Gottes ruhen darf. Haben Sie diese Ruhe bei Gott gefunden? Diese herrliche Ruhe und diesen Gottesfrieden, dass ich sage, er ist bei mir. Paul Gerhardt hat uns die schönen Verse gegeben im Neujahrslied. Nun lasst uns gehen und treten. Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden, also auch und nicht minder, lässt Gott sich seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen. Und dann genügt so ein Bild, um den Frieden zu geben. Herr, ich darf doch bei dir ruhen und bei dir geborgen sein, was auch kommen mag. Und ich darf das erleben. Ja, was ist vor so einem Kind alles noch an Schwerem, an Dunklem? Ach, da denkt doch ein Kind nicht, ich bin bei der Mutter geborgen in ihrem Arm drin. Ich habe mein Herz ruhig und stille gemacht. So heißt es eigentlich hier. Ist nicht bloß geworden, ich habe das gemacht. Ich will mich jetzt nicht weiter mehr mit diesen anderen Dingen beschäftigen. Das ist ja schlimm. Je mehr wir uns mit den schweren Gedanken beschäftigen, umso tiefer graben wir uns hinein und umso unheimlicher fallen sie über uns her. Wir können das ja nicht bewältigen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Genug ist, dass ich in dem Herrn geborgen bin, so wie das entwöhnte Kind im Arm der Mutter, ganz ruhig in großem Frieden geborgen. Und jetzt wissen Sie, warum wir das gesungen haben. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Das hat uns Jesus gegeben, der gute Hirte. Und das hat uns seit Kindertagen schon begleitet, wo der Hirte das verlorene Schaf aus den Dornen rausholt und die Wunden verbindet und dieses Schäflein auf seinen Armen trägt. Das ist ein Bild, das wieder in Jesaja 40 kommt, dass er die kleinen Schafe auf seinen Armen trägt. Ein großes Bild der wunderbaren Bewahrung Gottes. Søren Kierkegaard, der große Philosoph, hat ja uns über den Glauben Abrahams einiges geschrieben, das ist interessant, denn Gott hat ja den Abraham sehr schwer geführt. Wenn Sie dran denken, wie er durchs Land gezogen ist und nie die Erfüllung der Verheißung gesehen hat von dem Nachkommen, bis er endlich den Isaak bekommt. Und kaum ist der Isaak geboren, dann verlangt Gott von ihm, er soll ihn auf dem Berg schlachten als Opfer. Unheimlich. Warum macht denn Gott so grausame Dinge? Dass er das von seinen Leuten verlangt, den Glauben Abrahams zu testen, ob er das Liebste hergibt für den Herrn. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Traust du es Gott zu? Es ist ja ganz arg schwer, wenn man im Lauf seines Lebens, jetzt gucke ich euch einfach der Reihe nach so an, gell, Bruder Schäfer und so weiter, auf einmal ist man angewiesen, dann braucht man den Rollstuhl und dann geht's nicht mehr so und dann muss man auf einmal ins Heim umziehen, dann gibt man seine Wohnung auf, dann wird man nicht mehr gebraucht in der Firma, da sagen die alle, jetzt geht's viel besser, wenn der Alte nicht mehr da ist und dann zieht man sich zurück, dann merkt man, wie die Freunde wegsterben. Dass uns das eine Hilfe, dass Abraham das Liebste hergeben soll. Und da hat Kierkegaard ein tolles Bild gefunden. Er sagt, im Orient werden die Kinder gestillt bis zum Alter von 2,5 Jahren. Relativ lang. Aber dann müssen die Mütter auch noch ihre Kinder abstillen. Und das ist ja ein Kampf. Ein Kind mit 2,5 Jahren hat schon einen wahnsinnigen Trotz. Wissen wir, die Kinder lärmen und schreien und am Boden legen und strampeln. Da schmiert sich die arabische Mutter ihre Brust schwarz an und dann erschrickt das Kind vor der Mutterbrust. Und dann will es gar nicht mehr trinken, weil es ihr fremd ist. Und dann sagt Kierkegaard, so kann Gott manchmal in deinem Leben sich verstillen. Dabei ist er dir gar nicht fremd. Er ist dein Freund und Retter. Aber er verstillt sich manchmal, warum? Weil er dich entwöhnen will von der Muttermilch in die Reife des Glaubens hinein. Und das ist schön. Ein tolles Bild, kann man immer vergessen. In die Reife des Glaubens hinein, wo ich sage, Herr, du kannst tun und was machen, was du willst, ich vertraue dir. Wir haben gerade auf Michelsberg bei den Eidlingen am Sonntag einen Vortrag gemacht, machen wir immer im Duett mit meiner Frau, von William Booth und seiner Frau Catherine, wie die gestorben sind, also schweres Sterben, hat er gesagt, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Wunderbares Wort. Ich brauche dich ja nicht verstehen. Deine wunderbaren Wege. Deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und das hilft euch jetzt heute Morgen ganz entscheidend. Ich will wie ein entwöhntes Kind bei dir sein. Immer so wie ein kleines Kind. Das war herrlich, wie du mich gefüttert hast mit deinen Wohltaten. Aber auch wenn ich durch dunkle Zeiten gehe, wo ich nicht mehr an der Mutterbrust liegen darf, wo mich Gott allein sein lässt, darf ich das fest wissen, dass ich in seiner Hand ganz fest geborgen bin, mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Und jetzt ist es schön, wenn wir dann die herrlichen Liedverse singen. Die herrlichen Liedverse. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Wie unser Glaube reift, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Mir geht's jetzt immer so im Alter, dass es eigentlich schade ist, dass wir nie aufgeschrieben haben, damals, als wir schier an Gott verzweifelten. Da gab's ja Stunden, wo wir sagten, das kann Gott gar nicht mehr lösen. Das ist so verfahren, die Sache. Und wie wunderbar hat es Gott gelöst. Hätten Sie nie gedacht. Wir sind ja im Rückwärts, nur im Staunen. Ich habe oft in meinem Leben gedacht, ich bin in der Sackgasse. War nie so. War immer der Ausgang da, den Gott gemacht hat. Und so wird es auch weitergehen. Ich darf mich ihm anvertrauen und die herrlichen Verse dann, gerade wie ich sage, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführe, das dich bekümmert hat. Lass doch ihn machen. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ich bin still geworden. Nein, ich möchte das einfach lernen, dieses Stillwerden und dieses Wissen, er ist da. Ich gehe nicht um mit großen Dingen. Ich verstehe auch das nicht. Das wollen wir von dem David lernen, dass ich diesen Frieden machen, mein Herz still machen und ruhig machen, wie ein entwöhntes Kind bei meiner Mutter. Ich darf ihm glauben. Ach Herr, mach mir das immer größer, dass ich dich vor Augen habe. Und woher kann ich denn das glauben? Unter seinen herrlichen Zusagen. Er bricht kein einziges Wort. Nicht eine Verheißung wird hinfallen. Es geschah, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Du wirst einmal in der Ewigkeit sagen, Herr, alle deine Verheißungen hast du erfüllt. Du hast mich nicht einmal angelogen. Es war immer das verlässlichste Wort. Und ich war manchmal so dumm, dass ich es nicht glauben wollte, wo du doch dein Wort für mich gegeben hast. Und dann werden wir begierig, in der Bibel auf einmal die wunderbaren Verheißungen zu. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Herrlich. Hast doch gesagt. Daran hat er sich gebunden und hat er sich festgemacht. Darauf baut mein Glaube, nicht auf meine Erfahrungen. Das ist das entwöhnende Kind. Ich baue nicht auf meine Erfahrungen und vor allem nicht mehr auf das, was ich sehe. Die Augen sind der größte Feind des Glaubens. Durch die Augen werden wir fortwährend irritiert. Durch die Augen sehen wir alle Dinge falsch. Wir leben in einem Meer von Täuschungen und sehen es nur im Glauben erkennen wir es. Wir dürfen es aufs Wort hinfassen und dürfen das Wort haben. Der Herr hat's gesagt. Heute Morgen war die schöne Losung, wie der Herr uns den Frieden, den wird er gebieten. Und er kann diesen Frieden so in unser unruhiges Herz hineinsprechen. Jetzt muss ich immer wieder sagen, das sage ich mir selber. Ich habe auch schon ein unruhiges Herz. Und dann kommen die Sorgen und wir sind ja wach. Wissen Sie, es kann ja einfach sein, dass Leute auch resignieren. Sie kennen auch resignierte Leute, die lassen einfach immer den Kopf fallen und sagen, ah, es hat alles keinen Wert, es ist alles umsonst, es ist alles verrückt und geht gar nicht mehr weiter. Nein, nein, wir wollen kämpfen und ringen, aber wir wollen den Frieden Gottes schmecken und fühlen und sagen, danke Herr, dass ich mich mit all meinen Dingen dir herrlich anvertrauen darf. Diesen Frieden möchte ich spüren, wie das Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Und diese Seele, die ja so ein großes Verlangen hat, die wird dort den Frieden finden und Ruhe finden. Jetzt können wir dieses Wort noch in einer viel tieferen Schicht noch einmal aufsuchen. In unserem Herz, da gibt es auch Zweifel, bösen Zweifel, Misstrauen gegen Gott, ja Unglauben. Und das macht uns im Alter zunehmend zu schaffen, dass wir, die wir doch dem Herrn zu eigen sein wollen, immer noch so einen tiefen Rest von Unglauben haben. Es gehört schon viel dazu, dass man sich so richtig fallen lässt und sagt, jetzt ist wirklich der Herr dran. Und wir sind ganz in seiner Hand. Und wie er es hinausführt, wir brauchen es gar nicht machen. Aber wie ist das wirklich? Da kommt es raus, in unserem Herzen ist viel Böses. Und dann sehen wir Gott wie die schwarze Brust der Mutter beim Baby. Das erschrickt, aber wir wissen es doch ganz genau. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Der himmlische Vater, der Jesus am Kreuz für mich sterben lässt. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Ich weiß es doch. Und dann tut ihr diesen Dienst aneinander. Und lasst da keinen in diesen schweren Stunden des Zweifels und der Sorge allein, sondern stärkt ihn und sagt, gerade da, wo wir in der Tiefe unserer Schuld leiden und sagen, das ist mein böses Herz, da erfahre ich es ja, wie der Herr mich tröstet und mich erquickt. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Das brauche ich dauernd erfahren, gerade weil mein Herz voller Sünde ist. Da gibt es auch viel menschliches Begehren, warum ich nicht sagen kann, Herr, jetzt machst du, wie du willst. Es gibt ein Lied, ich habe mein Sachgott heimgestellt. Das sind doch tolle Lieder. Ich habe mein Sachgott heimgestellt. Ja, wie du willst. Das kann ich gar nicht sagen oft, wie du willst. Ich habe ja einen Eigenwillen, will doch selber was. Aber ich darf mein trotziges Herz auch vor dem Herrn bekennen und sagen, Herr, vergib mir mein trotziges und mein auflehnendes Herz. Mir genügt doch, dass ich dich fassen darf und dir vertrauen darf in der großen Liebe und in der Freude, und ich darf Ja sagen zu deinen Wegen, auch wenn ich sie nicht verstehe. Es sind herrliche Segenswege. Und sie werden wunderbar sein, und keiner von uns wird sich in der Ewigkeit mal beschweren. Herr, du hast was falsch gemacht. Darf das nochmal sagen, wie das am Sonntag mich erschüttert hat über den plötzlichen Unfalltod von Hans-Peter Reuer, wo wir sagen, der fehlt uns so. Und wir brauchen dich verstehen, die wundersamen Dinge. Aber Herr, jetzt bitten wir dich, dass du über diesem Werk dieser wichtigen Bibelschule in Schladming bist. Und auch so über deiner Christenheit. Wir brauchen doch solche Zeugen. Erwecke sie und berufe sie doch, unser Herr. Du hast doch Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und dann werden wir still bei unserem Mann. Wir wollen noch etwas erleben für den Herrn. Und darum ist das so groß, dass ich das hier habe. Meine Seele habe ich still gemacht. Ich will das finden, diese Stille vor dem Herrn, diesen Ruhe, diesen Frieden. Es ist ja wunderbar, wie wir uns auch immer wieder sorgen um unsere Enkelkinder oder um unsere Patenkinder. Aber ich habe mein Herz still gemacht, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Herr, ich habe es in deine Hand gelegt und dort liegt es jetzt und du sorgst dafür. war so schön, wir haben neulich auch die Sorge um einen lieben Menschen gehabt und hat meine Frau so schön gesagt, du brauchst nicht nochmal anfangen, wir haben es doch dem Herrn gesagt. Und dort liegt's. Und das ist herrlich, ich habe meine Seele still gemacht und er weiß es und er sorgt für mich. Jetzt möchte ich zum Schluss noch über die große Freude reden. Das ist nicht bloß die Stille meines Herzens und die Ruhe meines Herzens. Ich sage nochmal, das, was viele Urlauber nicht finden, die dann im Stau stehen, ist auch ärgerlich, wenn man 3 Stunden im Stau steht, großer Unfall und dann ist heiß und man hat kein Wasser dabei und furchtbar. Die Unruhe unseres Lebens, aber dass wir immer wieder sagen, wir brauchen diese Stille, die ihr hier gesucht habt unterm Wort Gottes. Und mein Wunsch war und mein Gebet, dass ihr heute auch in ganz konkreten Bedrängnissen eures Lebens diesen Frieden wieder neu entdeckt habt, aber auch die Freude, die ich habe, das schließt ja dieser Psalm, Israel, hoffe auf den Herrn. Bei uns in der Welt gilt das Wort hoffen als eine ganz unsichere Sache. Man muss ja darf ja die Hoffnung nie verlieren und die Hoffnung stirbt als letztes. So hofft man, dass doch noch alles besser wird und hofft, dass irgendwie alles gut ist. Das ist ja für uns Christen was ganz anderes. Wir haben eine ganz gewisse Hoffnung, ich nenne lieber das Wort, die feste Zuversicht. Das ist meine feste Zuversicht. Darauf verlasse ich mich und ich gründe auf den Herrn. Ich stelle es ihm anheim. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente, der führt alles. Jetzt lass doch ihn machen, leg's ihm hin und ich traue es ihm zu. Im Psalm 30 sagt der David, ich sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Du, Herr, hast mich durch dein Wohlgefallen auf einen hohen Felsen gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Es gibt so Momente, wo wir erst merken, wie sehr wir von dem Erleben und Sehen abhängig sind. Ich möchte sehen, wie Gott mich führt. Und dann erschrecken wir, als wir plötzlich mal, halt mal, ich bin da in dem Morast, in der sumpfigen Grube, wo wir gestern davon gesprochen haben. Ich bin da hineingefallen und es ist der gleiche Herr. Hoffe, harre des Herrn. Rechne mit ihm. Setze deine ganze Zuversicht auf den Herrn. Und das ist so schön, dass es dann heißt im Hebräerbrief, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Ein überwältigt werden von der wunderbaren Barmherzigkeit Gottes. Und dass wir immer wieder wissen, wer sind wir denn? Wir können doch nur immer wieder staunen, unsere Loblieder singen von diesem Herrn, der uns den Tisch bereitet und der uns führt und leitet von nun an bis zur Ewigkeit. Ganz wohl, von nun an bis in Ewigkeit. Nochmal, wie hat der David am Anfang gesagt, ich will nicht stolz sein, ich will nicht hoffärtig sein, ich will keine großen Worte machen, aber ich will ganz fröhlich an der Hand meines Gottes meine Straße weiterziehen. Das ist auch so schön im 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob schon ich da durchs finstere Tal marschiere, was macht das denn? Ob schon, ist doch gar nicht schlimm. Fürchte ich keinen Unglück, du bist doch da. Herr, in deiner Hand bin ich geborgen. Und deshalb singen wir auch nachher nochmal ein Lied von dieser kindlichen Geborgenheit, das uns die Liederdichter immer so schön dann zugesungen haben. Dieses Lied, das wir nachher singen, das stammt von dem Friedrich Traub, der Korntaler Gemeindeglied war und dann nach China ging, der uns auch das schöne Lied gegeben hat, Jesus lebet, Jesus siegt, Halleluja, Amen. Der den Boxeraufstand durch ein Wunder Gottes überlebt hat. Es sind ja viele Tausend ums Leben gekommen, 1906 ist er gestorben. Aber der uns dieses Lied von der großen Geborgenheit des Kindes bei der Mutter sagt. Und das wollen wir aufnehmen und von dieser Freizeit mitnehmen als die Stille und den Frieden. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, hab vielen Dank, dass du uns diesen Frieden geben willst. Verzeih uns, wo wir immer wieder selber das machen wollen. Im eigenen Können schaffen das doch nicht. Du schaffst uns diesen Frieden, diese Stille, diese Freude und diese Geborgenheit. Und so legen wir an dein Herz, was uns bedrängt und was uns Sorgen macht. Auch die lieben Menschen, um die wir Sorge tragen. Herr, erbarm dich doch. Wir leiden auch mit unter unseren Gemeinden, wo oft so viel Tod ist, so viel abgestorben ist. Gib du doch neues Leben. Und wir wollen vertrauen, dass du auch in der jungen Generation dir deine Leute suchst und deine Gemeinde sammelst. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr. Auch für diesen Tag, diesen wunderbaren sonnigen Sommersonntag, Sommertag, nehmen wir aus deiner Hand und bitten dich, dass du uns noch Segen, Frieden und Stille gibst und Geborgenheit in dir. Amen.